Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, die erste Predigt zu unserer neuen Themenreihe im Segensreich-Gottesdienst möchte ich den drei Herren widmen mit den Namen Kaspar, Melchior und Balthasar. Wir kennen sie als die heiligen drei Könige. Es sind nicht unbedingt die besonderen Charaktere, deren Betrachtung sich lohnt, sondern eher die Tatsache, welchen Raum diese Personen im Weihnachtsgeschehen einnehmen und was sie uns dadurch mitteilen. Wenn Sie nun denken oder für sich sagen, ach, diese heiligen drei Könige, die gab es ja gar nicht, dann haben Sie nicht Unrecht. Deswegen möchte ich Ihnen in der heutigen Predigt mit Ihnen gemeinsam nachspüren, was es auf sich hat mit diesen drei Königen. Wir bitten Gott um seinen Segen. Herr, segne du unser Reden und Hören und öffne unsere Herzen durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wir wollen die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland, die uns in Matthäus Evangelium berichtet werden, unter drei Aspekten betrachten. Erstens, was berichtet uns Matthäus da und unter welchem Hintergrund? Zweitens, welche Symbole wurden in die Erzählung eingebaut? Und drittens, welche Bedeutung haben diese Ereignisse denn für uns heute? Von der Ankunft und Anbetung der sogenannten heiligen drei Könige in der Geburtsstadt Jesu wird nur im Matthäus-Evangelium berichtet. Und ich lese Ihnen den Text jetzt aus der Guten Nachricht. Kapitel 2, Evangelium nach Matthäus. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa geboren, als König Herodes in Jerusalem regierte. Bald nach seiner Geburt kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo finden wir das neugeborene Kind, den kommenden König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, geriet er in Aufregung und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle führenden Priester und Gesetzeslehrer zu sich kommen und fragte sie, wo soll denn der versprochene König geboren werden? Und sie antworteten, in der Stadt Bethlehem in Judäa, denn so hat es der Prophet geschrieben. Du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda, denn aus dir wird der Mann kommen, der mein Volk Israel schützen und leiten soll. Daraufhin rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht nur hin und erkundigt euch genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, dann gebt mir Nachricht. Dann will auch ich zu ihm gehen und ihm huldigen. Nachdem sie diesen Bescheid erhalten hatten, machten sich die Männer auf den Weg. Der Stern, den sie schon bei seinem Aufgehen beobachtet hatten, ging ihnen voraus. Genau über der Stelle, wo das Kind war, blieb er stehen. Als sie ihn dort sahen, kam eine große Freude über sie. Sie gingen in das Haus, fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, warfen sich vor ihm nieder und huldigten ihm. Dann breiteten sie die Schätze aus, die sie ihm als Geschenk mitgebracht hatten, Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum befahl ihnen Gott, nicht noch einmal zu Herodes zu gehen. Und so reisten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus berichtet eigentlich nur sehr kurz von der Geburt Jesu und richtet den Schwerpunkt zunächst vielmehr auf den Stammbaum Jesu, um seine königliche Abstammung aus dem Hause Davids zu dokumentieren. Bei Matthäus gibt es keine Hirten, welchen in der Nacht von himmlischen Heerscharen das Heil und der Weg zur Krippe verkündet wird. Bei ihm gibt es im Sinne von Besuchern die Weisen aus dem Morgenland, so übersetzt es Luther, oder wie jetzt in der Guten Nachricht geschrieben steht, Sterndeuter aus dem Osten. Diese finden sich allerdings zunächst einmal im Palast des Herodes ein. Sie gehen nach Jerusalem und fragen dort nach dem neugeborenen König. Bei dieser Frage allerdings verschlägt es Herodes vor Schreck die Sprache. Er veranlasst sofort, dass sämtliche Priester und Schriftgelehrte zusammengerufen werden und nachforschen sollen, um welchen Geburtsort es dann da ginge. Und tatsächlich, im Prophetenbuch Micha werden sie fündig. Bethlehem heißt diese Geburtsstätte. Herodes war ein ebenso hinterlistiger wie kluger Mann. Und deswegen war es ihm wichtig, in Erfahrung zu bringen, was es mit diesem neuen König auf sich habe. So schickt er die Weisen nach Bethlehem, um dies auszukundschaften. Denn intuitiv hatte er schon gemerkt, dass seine Macht in Gefahr war. Nur durch Gottes Eingreifen werden die Weisen einen anderen Rückweg wählen und Herodes nicht wie gewünscht informieren. Als Herodes das merkt, dass die Weisen ihn praktisch betrogen hatten, denkt er sich eine grässliche Tat aus, um seine Macht aufrechtzuerhalten. Aber wiederum durch Gottes Eingreifen sind Maria und Josef mit dem Jesuskind da schon längst über alle Berge. In diesem Zusammenhang aus Stammbaum Jesu und Flucht nach Ägypten stellt Matthäus den Besuch der Weisen an der Krippe. Betrachten wir nun einmal Punkt 2, welche Symbolik im Laufe der Jahre in die Geschichte hineingelegt wurde. Die Geschichte von den angeblich heiligen drei Königen gibt nämlich nach wie vor viele Rätsel auf und ist immer noch ein Thema biblisch-historischer Nachforschungen. Es mangelt aber auch nicht an Legenden, Bräuchen und Erfindungen, welche nachträglich im Laufe der Jahrhunderte diese Erzählung bereicherten oder auch verfälschten. Angeblich sollen sogar die Gebeine der drei Könige im sogenannten Dreikönigsschrein im Kölner Dom ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Nun, wie dem auch sei, eines ist zunächst festzustellen. Die Besucher an der Krippe Jesu, von denen Matthäus berichtet, waren weder heilig, noch waren es Könige und vielleicht waren es nicht einmal drei. Im griechischen Urtext steht für die Weisen das Wort Magoi, was so viel heißt wie Sterndeuter. Und dieses Wort bezeichnet zunächst Mitglieder einer persischen Priesterkaste, die sich mit Sternkunde und Astrologie befasst hat. Diese Priester hatten auch die Funktion von Wahrsagern und Traumdeutern und waren oft Berater von Königen, Fürsten oder anderen reichen Leuten. Und was die Herkunft dieser Magoi betrifft, so lässt die Bezeichnung aus dem Osten oder aus dem Morgenland immer noch in der Schwebe, woher sie denn eigentlich kamen, aus Arabien, Persien oder vielleicht aus Babylon. Für Arabien sprechen die Geschenke Weihrauch und Myrrhe. Für Persien und Babylon, dass es dort eben jene sternkundigen Priester gab. Die Fachwelt neigt heute eher zu einer Herkunft aus Babylon. Denn dort war bekannt, dass es diese messianische Hoffnung Israels gibt, weil die Juden ja dort im Exil gelebt hatten. Man kann also davon ausgehen, dass die Weisen eine Art Wissenschaftler waren, welche sich in Astronomie und Astrologie auskannten und aufgrund der damals stattgefundenen Planetenkonjunktion aus Saturn, Mars und Jupiter, die sich zu einem sehr hellen Stern formiert hatte, etwas am Sternenhimmel erkannt hatten, was sich nach ihrer Meinung auf der Erde fortsetzen sollte. Die Existenz dieser Sternkonjunktion im Jahre 4 vor Christus wird heute nicht mehr angezweifelt. Ob es nun allerdings gerade die erwähnte Konjunktion der Planeten war oder doch eine Supernova oder doch vielleicht der Hellesche Komet, ist bis heute nicht eindeutig geklärt, aber vielleicht auch gar nicht so wichtig. Die Himmelserscheinungen ließ die Weisen auf alle Fälle aufmerken und auch aufbrechen, weil ein plötzlich auftretender heller Stern damals als Geburt eines Königs gedeutet wurde, machten sie sich auf eine sehr lange Reise. Sie waren circa 4 bis 8 Wochen unterwegs und haben in dieser Zeit an die 1200 Kilometer zurückgelegt. Wenn sie wirklich aus Babylon kamen, ein Gebiet nördlich des Persischen Golfes, dann mussten sie einige Bergketten überwinden und zwei Wüsten durchqueren. Es war also nicht gerade eine einfache und gefahrlose Reise, auch wenn sie Reit- und Lasttiere dabei hatten und gewiss eine Dienerschaft. So haben die Weisen aus dem Morgenland nicht nur die beschwerliche Reise auf sich genommen, sondern auch Geschenke mitgenommen. Nach Matthäus schenken sie Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und damit bezieht sich Matthäus auf Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Mit dem Gold können wir am ehesten etwas anfangen. Damals wie heute ein edles, wertvolles Metall. Ein Geschenk, gerade gut genug für einen irdischen König. Weihrauch. Dabei handelt es sich um das luftgetrocknete Gummiharz des Weihrauchbaumes. Bereits 500 vor Christus wurde dieses Harz im Tempel Jerusalems als Rauchopfer verbrannt. Und mit der Verströmung des aromatischen Duftes wurde die Verbreitung der Göttlichkeit verbunden. Auch heute noch wird in der katholischen und orthodoxen Kirche Weihrauch zu besonderen Festtagen verbrannt. Außerdem steht Weihrauch für Reinigung, Verehrung und Gebet. Und das Wichtigste, es ist das Geschenk für einen König von göttlicher Abstammung. Myrrhe. Hierbei handelt es sich um das Harz eines Balsambaumgewächses. Nach mosaischem Gesetz war die Myrrhe Hauptbestandteil eines heiligen Salböls. In der Bibel wird Myrrhe mehrfach erwähnt, oft in Verbindung mit anderen Wohlgerüchen. Die Symbolik der Myrrhe besteht zum einen in ihrer Bitterkeit und ihrer heilenden Wirkung bei körperlichen Leiden, aber auch bei ihrer Verwendung für die Leichenkonservierung. Klingt jetzt erstmal makaber, ist aber bereits ein Hinweis auf die Leiden und den Tod Jesu. Das heißt, in den überreichten Geschenken spiegelt sich die Abstammung und das Leben des neugeborenen Kindes wider. Es handelt sich um einen Herrscher über die Erde. Das sagt uns das Gold. Es handelt sich um einen König göttlicher Herkunft. Das sagt der Weihrauch. Und Leiden und Tod Jesu werden bereits vorhergesagt. Das sagt uns die Myrrhe. Offenbar war aber der griechische Urtext, in dem nicht mehr zu finden ist als das, was ich Ihnen jetzt gerade erläutert habe, den damaligen Kirchenvätern zu wenig volksnah. Und so machte man sich daran, das weitere Geschehen auszuschmücken. So zum Beispiel wurde aus der Anzahl der Geschenke abgeleitet, dass es sich wohl um 3 Personen gehandelt hat. Außerdem ist 3 eine göttliche Zahl, man denke an die göttliche Dreieinigkeit, und damit war besiegelt, dass es sich um 3 Personen handelte. Wie kamen jetzt die Könige ins Spiel? Aufgrund einer Textpassage in Psalm 72, die da heißt, alle Könige sollen sich vor ihm verbeugen und alle Völker sollen ihm dienen, wurden aus den Magiern oder Sterndeutungen kurzerhand Könige. Könige von fernen Königreichen, fremde Herrscher, keine Juden, welche dem neugeborenen Christus die Ehre erwiesen haben. Zunächst waren diese Könige allerdings namenlos. Erst im 5. und 6. Jahrhundert machte man sich darum, Namen zu verteilen. Kaspar, Melchior und Balthasar wurden sie genannt. Und auch diese Namen haben natürlich eine Bedeutung. Kaspar kommt aus dem Persischen und heißt so viel wie Schatzmeister. Melchior ist hebräischen Ursprungs und bedeutet König des Lichts. Balthasar stammt ebenfalls aus dem Hebräischen und sagt, Gott schütze den König. Und damit nicht genug. Die Könige bekamen nicht nur Namen, sondern auch noch Rollen zugewiesen. Kaspar ist ein junger, schwarzer König. Das heißt, er soll die jungen und jugendlichen Menschen verkörpern aus dem afrikanischen Kontinent. Melchior gehört der mittleren Altersgruppe an und wird dem asiatischen Kontinent zugeordnet. Und Balthasar, meist mit Glatze oder lichtem weißen Haar und grauem Bart dargestellt, vertritt die alternde Bevölkerung und kommt aus Europa. Passt irgendwas nicht, aber es war scheinbar nicht so wichtig. Denn Europa liegt jetzt nicht gerade im Osten von Judäa. Als diese Einteilung entstand, kannte man nur drei Erdteile: Afrika, Asien und Europa. Und der kluge Hintergedanke der alten Kirchenväter war wohl, dass Menschen aus allen Erdteilen kommen sollten, um das neugeborene Königskind anzubeten. Dass damit der Herkunftsbeschreibung aus dem Morgenland alle Grenzen gesprengt waren, war eben nicht so wichtig. Es sollte vor allem der Aspekt hervorgehoben werden, dass es sich um Heiden handelte. Aber dafür hätte es das Morgenland ja auch getan. Denn sowohl für Matthäus als auch Lukas ist entscheidend, dass sich Heiden, wie eben zum Beispiel die armseligen Hirten oder die Weisen, bei Jesus versammeln und ihn als ihren Heiland anerkennen. Betrachten wir nun Punkt 3 und schauen nach, welche Botschaft für uns heute in dieser sogenannten Dreikönigsperikope zu finden ist. Ich habe 3 Punkte gefunden. Erstens, Jesus wird als der göttliche Heiland aller Völker vorgestellt. Das passiert mit dem Besuch der Weisen. Daher feiern wir den 6. Januar als Epiphanias-Tag, als Erscheinungsfest. Gott erscheint als Mensch und er kam in sein Eigentum, aber die Seinen erkannten ihn nicht. Was heißt das? Nicht die jüdische Oberschicht anerkennt den Messias, sondern die Hirten als Vertreter der jüdischen Unterschicht nehmen seine Geburt staunend an. Nicht Juden, Heiden kommen aus der Ferne, um Gottes Sohn anzubeten. Und in ihnen spiegeln sich die Christen wider, die sich im Laufe von Jahrhunderten zu Jesus bekennen. Zweitens, Gott kommt zu den Menschen, damit die Menschen zu ihm kommen können. Mit den Weisen machen sich fremde Menschen auf den Weg, den neuen König zu finden. Sie verließen ihr sicheres Heimatland und machten sich auf eine lange Reise. Das gilt auch für uns. Alle, die das Kind sehen wollen, müssen sich auf den Weg machen. Wer zu Gott kommen will, muss aufstehen und gehen. Nach der Geburt Jesu kann auch ich nicht mehr einfach sitzen bleiben und abwarten, was noch passieren wird. Ich muss mich erheben und aufmachen, ihn zu suchen und zu finden. Wie die Hirten und die Weisen. Wie und welchen Weg ich gehen will, kann ich mir selbst aussuchen. Auch wen ich mitnehmen möchte als Gefährten. Wichtig ist einzig und allein das Ziel. Jesus, der Sohn Gottes. So dürfen wir uns denn auch einreihen in die Besuche an der Krippe, so wie wir es eingangs gesungen haben. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Jeden Tag von Neuem dürfen wir das tun, uns vor Gott stellen und ihn anbeten. Das tut uns gut und Gott gefällt es. Und deswegen soll in den Segensreich-Gottesdiensten dafür auch gerade Raum und Zeit sein. Und der 3. Punkt, wer sich für das göttliche Kind öffnet, der wird zum Beschenkten. Die Hirten gingen zurück zu ihren Herden und die Weisen aus dem Morgenland gingen in ihre Heimat zurück. Aber sie waren nicht mehr dieselben. Sie hatten das Kind gesehen und das Geheimnis mit auf ihren Weg genommen. Und damit wurde es ihr Weg zum Leben. Wenn Sie eine Krippe zu Hause haben oder vielleicht auch mal so eine mittelalterliche Darstellung der Anbeten der Weisung ansehen, dann schauen Sie sich die Weisen aus dem Morgenland mal genau an. Vielleicht erkennen Sie alle Völker der Welt in allen Altersstufen in ihnen und den Messias in ihren Geschenken. Und denken Sie daran, dass Sie eine lange Reise auf sich genommen haben, um das Christuskind zu finden. So wie auch unser Weg zu Gott eine lange Reise sein wird. Genau genommen eine lebenslange. In Jesu Namen. Amen.